Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Noch immer gibt es Themen, die in der Erinnerungsarbeit im Hintergrund stehen. So haben die Nationalsozialisten über 26 Millionen Männer, Frauen und Kinder als Zwangsarbeiter eingesetzt. Was wenig bekannt ist, einige dieser Arbeiter durften auch Fußball spielen. Ronny Blaschke ist für uns in die Geschichte der Zwangsarbeit in deutschen Fußballvereinen eingetaucht.
Am 14. Juni 1943 findet im Volkspark Hasenheide in Berlin ein Fußballspiel statt. Zwangsarbeiter spielen gegen Zwangsarbeiter. Ein Foto aus jener Zeit zeigt, wie die Mannschaften den Rasen betreten. Im Hintergrund auf der Tribüne sieht man hunderte Zuschauer. Auch sie sind mehrheitlich Zwangsarbeiter.
Ich sag mal, es kann man sehr böse unter dem Motto Brot und Spiele zusammenfassen.
Daniela Gebhardt, Mitarbeiterin im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide.
Also es ging schon darum, dass man Menschen, die eben unter Zwang hier waren, die nicht einfach wieder weggehen konnten und wenig selbstbestimmtes Leben führen konnten, ein Angebot gemacht hat, Freizeit zu gestalten. Eine Idee wäre zu fragen, ob man die Leute damit auch ein Stück weit ruhig gestellt hat.
Die Nationalsozialisten verschleppen mehr als 8 Millionen Menschen aus den besetzten Gebieten Europas ins Deutsche Reich. Gegen ihren Willen müssen sie in allen Bereichen der Gesellschaft arbeiten. In Firmen, Fabriken oder Privathaushalten. Nur wenige Zwangsarbeiter dürfen ihre Freizeit selbst gestalten. Beim erwähnten Fußballspiel 1943 im Volkspark Hasenheide kommen vor allem Arbeiter aus den Niederlanden zum Einsatz. Einige dieser Spieler, zum Beispiel Bram Appel, wecken das Interesse lokaler Clubs, erinnert die Historikerin Daniela Gebhardt.
Hertha hatte ein großes Problem. Die deutschen Männer waren im Krieg an der Front, die brauchten Nachwuchs und haben sich dann bei Zwangsarbeitenden umgesehen. Und so haben sie Bram Appel gewonnen, in Anführungszeichen, als Teammitglied für die erste Mannschaft von Hertha. Und der ist ein echter Goalgetter gewesen und hat Hertha zur Gaumeisterschaft geschossen. Also damals war es Gaumeisterschaft, ne?
Als Fußballer kann Bram Appel seine Lebensbedingungen verbessern. Er erhält höhere Essensrationen, bezieht eine Privatwohnung und wechselt von der Fabrikarbeit in einen Bürojob. Einige Zeitungen heben seinen zweiten Vornamen Leo hervor, denn das klingt weniger jüdisch.
Letztlich hat Bram Appel zusammen mit deutschen Spielern bei der ersten Mannschaft von Hertha gespielt und ist mit denen, glaube ich, ganz gut, soweit das überliefert ist und ich es zur Kenntnis genommen habe, ganz gut klargekommen. Das waren Kumpels und Kameraden. Zugleich haben die Deutschen ja sein Land besetzt.
Während des Nationalsozialismus kommt es auch zu inoffiziellen Länderspielen, etwa zwischen niederländischen und französischen Zwangsarbeitern. Ein Buch über Bram Appel, das in den Niederlanden erschienen ist, beschreibt Szenen nach einem solchen Spiel. So ziehen niederländische Zwangsarbeiter ausgelassen durch die Berliner Innenstadt und stimmen ihre Nationalhymne an. Am Alexanderplatz springen sie auf eine Straßenbahn. Solche Szenen sind damals selten, aber nicht einmalig, sagt die Historikerin Juliane Röhlicke, die sich seit langem mit Fußball und Erinnerungsarbeit beschäftigt.
Wir haben auch einen anderen Bericht aus Potsdam, wo sowas vorgekommen ist scheinbar. Was ich, glaube ich, wichtig daran finde, ist, dass auch wieder so ein Akt ist von Raumnahme, von Raum, den der Zwangsarbeiter eigentlich oder auch Zwangsarbeiterinnen nicht zustand, ja, sich sichtbar machen, auch in der Stadt, ja, und sich vielleicht auch ein Stück weit Lebensmut zurückzuholen. So.
Allein im Berliner Stadtgebiet befinden sich damals rund 3000 Lager für Zwangsarbeiter. Es gibt eine Hierarchie. Arbeiter aus Osteuropa, etwa aus Polen oder der Sowjetunion, leiden unter schlechteren Lebensbedingungen, sagt Juliane Röhlicke.
So wie wir es bislang wissen, waren die zum Beispiel von diesen Nationalmannschaftsspielen ausgeschlossen und trotzdem haben wir Fotos zum Beispiel von einem Tadeusz Brzeski, einem polnischen Zwangsarbeiter, der in Hamburg eine Fußballmannschaft mit anderen polnischen Zwangsarbeitern auf die Beine gestellt hat, was unseres Wissens nach erstmal nicht regelkonform war. Das ist auch eine Form von Selbstbehauptung.
Im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide gibt Juliane Röhlicke Führungen, die den Fußball zum Thema haben. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auch auf aktuelle Bundesliga-Sponsoren, die einst von Zwangsarbeit profitiert haben. Und sie spricht über Sportstätten in Berlin, zum Beispiel über die sogenannte Plumpe, das frühere Stadion von Hertha BSC im Stadtteil Gesundbrunnen.
Da habe ich mal einfach nur grob recherchiert und alleine im unmittelbaren Umfeld der Plumpe 3 Zwangsarbeitslager gefunden. Und das stellt natürlich nochmal die Frage nach der Sichtbarkeit von Zwangsarbeit für Fußballfans oder für Sporttreibende auf dem Weg zum Stadion, zu den Trainingsstätten. Genauso wissen wir, dass manche Fußballplätze umfunktioniert worden sind in Zwangsarbeitslager. Also da gibt es ganz viele verschiedene Zugänge.
In wenigen Wochen soll im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit eine Ausstellung zum Thema Fußball eröffnen. Rechtzeitig vor der Fußball-Europameisterschaft, die ab dem 14. Juni in Deutschland stattfinden wird. Daniela Geppert und Juliane Röhlicke bieten auch ein Begleitprogramm an. Sie werben für weitere Forschungen. Dennoch steht das Thema Zwangsarbeit im Fußball relativ am Anfang.
Ronny Blaschke beschäftigte sich mit der Geschichte der Zwangsarbeit in deutschen Vereinen. Mehr dazu gibt es auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport.